möchte einen Text vorlesen, der Ausgangstext der Predigt ist. Es geht um die Apostelgeschichte im Kapitel 14, die Verse 21 bis 28. Es ist ein Reisebericht und hier geht es um Paulus und um Barnabas. Also Apostelgeschichte 14, die Verse 21 bis 28. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Und von da segelten sie ab nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern.
Liebe Geschwister, ich möchte uns heute auf eine Reise entführen, die das spannende und aufregende Leben des Christseins beschreibt und dieses mit Worten der Heiligen Schrift untermauern. Und ich rede so gerne über Wege oder Reisen, weil sie oftmals eine gute Umschreibung für das Leben sind oder sein können. Und darum zu Beginn gleich eine Ermunterung für alle aus dem 2. Korinther Kapitel 13, Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, welches vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, und das brachte mich so auf den Gedanken der heutigen Predigt. Es geht im gleichnamigen Buch um eine Pilgerreise, die ein Christ unternahm, angefangen von seiner Bekehrung aus einer Stadt namens Verderben bis hin zum Ziel in die Herrlichkeit bei Gott. Und dieser Christ traf auf dem Wege so manchen Weggefährten, aber vor allen Dingen allerhand skurrile Personen, welche sich ihm in den Weg stellten. Und er musste dabei vielerlei Gefahren und Unwegsamkeiten erdulden und kam auch schon mal ab vom rechten Wege. Doch er ging los, durch die enge Pforte hindurch, den schmalen Weg entlang, erlebte er eine Vergebung seiner Sünden und einen echten Neuanfang unter dem Kreuz, wurde unterwegs zugerüstet, ermutigt und bewahrt und kam schließlich ans Ziel. Und so heißt es Matthäus 7, Vers 14, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Jede Gestalt in diesem Buch bekam dabei einen passenden Namen, der auch uns, verglichen mit unserem Glaubensweg auf so einem steilen und vor allen Dingen schmalen Weg begegnen könnte. Und keine Angst, wir wollen heute keine Buchbesprechung durchführen. Trotzdem hat mich dieses Buch inspiriert, um mir Gedanken darüber zu machen, wie sieht eigentlich dein Glaubensweg aus und der von anderen. Ein Stück des Weges liegt ja schon bei den meisten hinter einem. Und es gilt, noch eine von Gott bestimmte Zeit weiterzulaufen und durchzuhalten, bis wir alle, so Gott will, am Ziel angelangt sind. Diesen Weg zu gehen mag einem leichter als dem anderen fallen. Doch wenn wir, wie besagter Christ aus dem Buch, wirklich Christi Nachfolger sind, wird ein jeder bisweilen auf irgendwelche Widerstände oder sogar an seine Grenzen stoßen. Trotz alledem ist es ein lohnenswerter und glücklicher Weg, weil der Herr versprochen hat, seine Kinder ans Ziel zu führen und zu begleiten. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 5. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, an das Ziel zu gelangen, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen oder gar einen völlig neuen Weg zu versuchen. Dieser Weg, der einzig über das Kreuz Jesu Christi führt, ist schon der neue Weg, der einzige Weg. Viele haben ihn schon beschritten und so Gott will, werden ihn auch noch viele beschreiten können, bis der Herr wiederkommt, um seine Kinder zu sich zu holen. Und so sagt Jesus selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Angeregt durch den Grundgedanken des Buches, welcher beinhaltet, dass Gott alle Menschen retten will durch die Gnade Jesu Christi, passt auch die heutige Schriftlesung, die wir von Johannes soeben hörten. Die Apostel hatten auch mit Widrigkeiten zu kämpfen, und doch waren sie glücklich, dass der Herr so viel getan hat auf ihrem Weg, und so wurden Menschen durch Christi Gnade gerettet. Die beiden Glaubensbrüder Paulus und Barnabas, die ihre erste Missionsreise im Auftrag des Herrn unternahmen, haben ähnliche Schwierigkeiten und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschentypen gehabt. Sie haben jedoch bei allen Unannehmlichkeiten das Ziel, Menschen zu Gott zu führen, nicht aus den Augen verloren. Und sie durften Menschen finden, die offen waren für Gottes Wort und sich zu Christus haben lenken lassen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6: Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Die beiden Glaubensmänner waren mit einem klaren Auftrag Christi losgezogen und sollten den Menschen, vordringlich den Heiden aus den Nationen, die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Sie mussten so manche Hindernisse bis hin zu Verfolgung, Folter und sogar ihrer versuchten Ermordung, insbesondere Paulus, überstehen. Sie gründeten Gemeinden, setzten Älteste ein, verteilten Aufgaben und, was das Wichtigste ist, sie befahlen die Gläubigen der Gnade Gottes an und segneten sie auf ihrem zukünftigen Glaubensweg. Dies ist uns allen bekannt und ja vielleicht nichts Neues. Dennoch haben sie sich bei allen Strapazen nie beschwert oder die Aufgabe einfach hingeschmissen. Nein, sie waren dankbar, voller Eifer und brannten für den Herrn. Dass sie alle Anfechtung in Kauf nahmen und später, wie wir ja wissen, weitermachten. Es kamen andere Weggefährten hinzu und neue Abschnitte ihres Lebens begannen. So dürfen alle in der Gewissheit leben, dass Gefahr, Hunger und Verfolgung nicht das Ende sind. Jakobus 1, Vers 12: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wie passt nun die Reise der Apostel Paulus und Barnabas mit unserer langen Reise auf dem Lebensweg des Glaubens zusammen? Ich denke, beides sind glückliche Reisen, obgleich gepflastert mit Hindernissen. Und so lautet auch das Thema für heute Morgen: eine glückliche Reise mit Hindernissen. Wie wir eben hörten, dürfen wir selbst in Versuchung und Anfechtung glückselig werden, wenn wir diese ertragen. So müssen wir bei getreuer Nachfolge Jesu immer wieder leiden um des Namens Christi willen. Und dies ist auch gut so. Denn der Herr verheißt dadurch denen, die nicht aufgeben, den wahren Reichtum in ihm selbst und an dem zukünftigen Leben, das er denen schenkt, die geduldig ausharren bis zum Ende. Epheser 2, Vers 7: Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Wer kann sich noch an den Anfang seiner eigenen Reise erinnern? War es da nicht so, als würde uns innerlich ein Blitz treffen? Fiel es uns da nicht wie Schuppen aus den Augen, dass wir so wie bisher nicht weiterleben können? Christi wärmendes Licht und seine Liebe trafen uns doch mit voller Wucht mitten ins Herz, oder? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Welch ein Glück können wir da nur sagen, dass wir für wert erachtet wurden von unserem allmächtigen Gott und Schöpfer, dass er gerade uns erkannte und wir seiner Gnade zuteil wurden. Ich denke, als uns der Herr Jesus Christus begegnet ist, in welcher Situation oder Station unseres Lebens auch immer, sowas vergisst man seinen Lebtag nicht. Doch das ist die Grundvoraussetzung einer jeden Beziehung. Wie sich auch die Beziehung weiterentwickeln wird oder mag, man muss sich zuerst einmal begegnen. Einer wird dabei den ersten Schritt tun, und wenn beide dann aufeinander zugehen, kann eine ernsthafte und wir sagen eine lebendige Beziehung erst entstehen. Den ersten Schritt hat der Herr Jesus getan, indem er auf die Welt kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Das war das Allernotwendigste, damit wir überhaupt eine Chance zur Besinnung und Umkehr erhielten. Dieses Opfer brachte der Herr für die ganze Welt und für alle Menschen ganz freiwillig am Kreuz und versetzte uns somit in die Lage, sein Friedensangebot wahrzunehmen und die Gnade anzunehmen. Somit ist der zweite Punkt, an dem wir vielleicht eine tragende Rolle haben, der allerwichtigste und ernstzunehmendste Schritt unseres Lebens, die uns dargereichte Hand nicht auszuschlagen, auf ihn zu sehen, auf Christus zu schauen. Christus tut dann den Rest und wird das, was er angefangen hat, in uns auch vollenden. So sagt es sein Wort in Philipper 1, Vers 6: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Wenn wir diese Hand ergriffen und geblickt haben, dann kann der Funke überschlagen und wir können für den, der das wahre Leben schenkt, brennen. Tu den ersten Schritt von vielen, heißt es in einem Lied, von vielen Schritten auf dem Weg mit Gott. Brannte an der Stelle, wo wir der Notwendigkeit unserer Abkehr vom Bösen und der Hinkehr zu Gott gewahr wurden, nicht unser Herz, nur für den Herrn Jesus? Den einen mag ja wirklich der Blitz getroffen, einen anderen wiederum nur ein leiser Hauch berührt haben. Es hat uns jedoch so angestoßen und aufgerüttelt, dass wir mehr erfahren wollten und unser Leben ganz neu überdacht, geändert und auf Christus ausgerichtet haben. Das geht natürlich nur, wenn er uns verändert und wir es zulassen. Ich habe kürzlich ein Traktat gelesen von einem Muslim, der durch seine Schwester zum Glauben an Jesus Christus kam, nachdem er sie, ja, wie soll ich sagen, gequält hat, weil er ihren Glauben nicht akzeptieren wollte und konnte. Sie ist kurz zuvor durch eine christliche Familie zum Glauben an Jesus Christus gekommen und wurde dann regelrecht von ihrer Familie weggesperrt und ausgeschlossen. Doch durch den Mut des Glaubens hat sie alles über sich ergehen lassen, und das hat ihren Bruder schwer beeindruckt. Und er wollte sehen, was hinter dieser Liebe steckt. Er fing an, in der Bibel zu lesen und entdeckte diesen einen Gott, der die Liebe ist und der Sünden vergeben kann. So die Kurzform. Kolosser 1, Vers 14. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und so können die Anfänge des Glaubens unterschiedliche Gesichter haben. Doch müssen sie immer die eine Konsequenz haben, unser Leben gründlich aufzuräumen und aufräumen zu lassen. Die Liebe Gottes verändert den Menschen und versetzt ihn in die Lage, Dinge durch Jesus zu vollbringen, die man nicht für möglich hielt. Das bedeutet aber auch, mit dem alten, sündigen Ich Schluss zu machen und sich seine Schuld einzugestehen, damit wir von Christus verändert und erneuert werden können. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, 2. Korinther 5, Vers 17. Und ist man dann auf dem Weg, dem Herrn nach, werden einem auch immer mehr Dinge deutlich, wo und wie man sein Leben ändern muss, und man erkennt mehr und mehr Zusammenhänge im gesamten Reich Gottes und was sein Wille ist. Wohl dem, der dann in der Nachfolge Gleichgesinnte trifft, mit denen man gemeinsam den Glaubensweg beschreiten kann und darf. Das ist ein ebenso wichtiger Punkt im neu geschenkten Leben, nicht zu versuchen, alleine seinen Glauben zu bewältigen. Und ich denke, heute mehr denn je wird man in dieser tobenden und tosenden Welt, die so voller feuriger Pfeile Satans ist, wird man untergehen. Deshalb auch die Warnung im Wort Gottes, nicht die Versammlung zu verlassen. Und so heißt es Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Zu Beginn ist vielleicht noch alles, was die Nachfolge Jesu betrifft, relativ leicht und man darf einfach glücklich sein. Das heißt nicht, dass man eine rosarote Brille aufbekommt und alles ist super. Ich denke aber, es schenkt der Herr selbst, dass wir uns anfangs in seinem Arm erst einmal wohl und geborgen fühlen dürfen. Und das ist auch wichtig für den späteren Glaubensweg. Das soll nicht heißen, dass wir nachher, je länger wir mit Christus unterwegs sind, nicht mehr in ihm geborgen wären. Aber meines Erachtens ist diese Geborgenheit mit Erreichung einer bestimmten Glaubenstiefe schon verändert. Man wird reifer, dankbarer, selbst in Not- und Leidenszeiten. Darum ist es wichtig, zu Beginn möglichst viel zu lernen und genau zuzuhören, worauf der Herr dann aufbauen kann. Der Glaube, der uns anfänglich emporhebt, wird, so er denn wächst, immer mehr in Christus Jesus verwurzelt sein. Denn er ist der einzige Grund, auf den es sich zu bauen lohnt. Und wir kennen alle das Gleichnis: Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Lukas 6, Vers 48. Das ist eventuell eine Zeit, die man selbst gar nicht so als Wachstumszeit wahrnimmt. Doch hier wird sich später herausstellen, wie wir in dieses Fundament, das Jesus Christus ist, eingeflochten sind. Wenn es ein stabiles Lebenshaus werden soll, dann müssen die Monierungen, also diese Stahlgeflechte, dichtmaschig miteinander verwoben sein. Sonst wird alles brüchig und hat keinen Bestand. Alles, was wir auf ein wackeliges Untergestell draufpacken, wird unweigerlich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Das Fundament Jesus Christus ist stabil. Aber wir müssen auch richtig angebunden sein an dieses Fundament, damit uns kein Sturm, und sei er noch so heftig, umreißen kann. Im übertragenen Sinn bedeutet es und ist lebensnotwendig, treu am Herrn Jesus Christus und seinem Wort zu bleiben und daraus zu lernen. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und dies gilt für alle Zeiten. Denn ein Haus, was nicht regelmäßig auf seine Statik und Festigkeit geprüft und gegebenenfalls restauriert wird, läuft ebenso Gefahr, auf kurz oder lang einzustürzen. Dabei hilft uns der Herr, der uns ja unterstützt, bewahrt und geleitet und uns mit der entsprechenden Waffentechnik ausgestattet hat. Und die brauchen wir auch auf dem langen Weg, um uns in jeder Situation gegebenenfalls auch zur Wehr setzen zu können. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Epheser 6, 13. Denn wenn wir unsere anfänglichen Schritte des Glaubens gemacht haben und uns immer weiter Richtung Ziel begeben, werden wir auf Hindernisse in Form von Bedrängnis, Leid, Kummer, vielleicht Zweifel, Versuchung oder gar Verfolgung stoßen. Der Böse wird jedenfalls jedes Mittel anwenden, um uns vom rechten Weg abzubringen und uns zu Fall zu bringen. Er hat ein Interesse daran, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen, und dennoch haben wir die Zusage, und das ist der große Trost, den wir nie vergessen dürfen, in all dem kann uns nichts aus der liebenden Hand Gottes reißen, wenn wir wirklich seine Kinder sind. Ich möchte einen Text lesen aus Römer 8, die Verse 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Womöglich verstehen wir so manchen Weg, den Gott mit uns gehen möchte, überhaupt nicht. Und dennoch führt Gott nur vollkommene Wege. Dann ist es an uns zu beweisen, ob wir Gott glauben und ihm in jeder Situation vertrauen. Dann wird sich weisen, ob wir auf den festen Grund Christus gebaut haben und uns nicht abbringen lassen durch verschiedenartige Lehren, Meinungen oder vielleicht eigene Erkenntnisse, die wir höher stellen als das, was sein Wort uns sagt. Dafür dürfen wir bitten, in fester Gewissheit unseres Glaubens, sodass wir dann standhaft sind und bleiben, ohne zu zweifeln. Und so schreibt es auch Jakobus in Kapitel 1, Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Hier wird letztlich unser Gehorsam geprüft und ob wir willens sind, uns Christus in jeder Lage unterzuordnen. Aus Ungehorsam wird man undankbar und verleugnet die Kraft Jesu, weil man es angeblich besser weiß. Wenn wir jedoch erkennen, wer wirklich dahinter steckt und uns nicht auf solche Gedanken und gefährlichen Spiele einlassen, dann können wir getrost und voller Zuversicht sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Egal, was kommen mag und was der Herr mir auch für eine Bürde auferlegt, er weiß es besser, er macht es besser und er sieht, was er mir zumuten kann. Er ist mein Schutz, mein Helfer, mein Ratgeber und mein Begleiter bis zum Ziel. Denn Christus allein ist der Sieger und hilft uns beim Kampf gegen den Feind. Und dann können wir mit Paulus sagen, 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Mit dieser Ausrichtung unseres Lebens werden wir jeden noch so hohen Berg, der unüberwindbar scheint, jeden Schicksalsschlag mit Gottes Hilfe meistern. Dafür muss Christus unser Herr und Meister sein und selbstverständlich bleiben. Nicht nur unser altes Ich und damit so manche wieder herbeigeholte Gewohnheit behindern uns ab und an auf dem Weg, sondern auch Menschen von außen, die vielleicht benutzt werden, stehen gegen uns an. Auch in dieser Situation können nur der Glaube und das Vertrauen in Christus uns weiterhelfen. So werden wir durch Gottes Geist jede Gefahr rechtzeitig erkennen und aus dem Wege gehen können. Wenn dies nicht möglich ist, weil Gott es uns zumutet, dann dürfen wir uns gewiss sein, dass er hindurchträgt. Manch einem kostet es an dieser Stelle mehr als nur Überwindung. Manch einer muss auf Kosten seines Glaubens sein Leben lassen. Alsdann ist man dann doch früher am Ziel, aber auch dann war alles im Plan Gottes. Es ist alles durch ihn vorherbestimmt und nichts geschieht irgendwie zufällig. Und das ist eigentlich der größte und wertvollste Liebesbeweis, welchen man erbringen kann. Denn der Herr sagt selbst, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes 15, 13 und 14. Was für eine frohe Botschaft! Jesus nennt uns Freunde und darum gab er sein Leben für uns hin. Mit seinem teuren Blut hat er diese Freundschaft erkauft. Wie könnten wir das mit Füßen treten? Manche tun es leider, weil sie nicht begreifen, was es unseren Herrn gekostet hat. Nun muss nicht jeder sein Leben geben, um seine Liebe zum Herrn unter Beweis zu stellen. Es reicht einfach, sein Leben so zu führen, dass wir unserem Gott keine Schande, sondern Ehre machen. Und wenn das bedeutet, an seinem Platz, an den Gott einen gestellt hat, auszuharren. Man kann auch, indem man hofft und harrt und treu seinen Dienst versieht, im Reich Gottes vorankommen. Nochmal aus dem Hebräer. Kapitel 10, Vers 36, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Über die Aufgaben haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Jeder, der sich von Gottes Liebe hat anstecken lassen, bekommt seine ihm eigens entsprechende Aufgabe im Reich Gottes. Aber egal, ob kleine oder große Aufgaben, wobei die Definition über groß und klein immer noch bei Gott liegt, wenn wir sie hingebungsvoll und zuverlässig erfüllen, so sind wir brauchbar für das Reich Gottes. Es gibt keine zu geringe Aufgabe in Gottes Reich. Denn letztlich gehört alles zusammen. So wie wir als Menschen ganz verschieden sind, so sind auch unsere Aufgaben und Dienste unterschiedlich. Die Verteilung der jeweiligen Verantwortlichkeiten, Gaben oder Fähigkeiten obliegt einzig und allein unserem Herrn, um mit einem jeden an sein gestecktes Ziel zu kommen. Gott hat uns mit den unterschiedlichsten Gaben ausgestattet und er verteilt sie ihm gemäß und wie er es für richtig hält. 1. Korinther 12, 4 bis 6 und den Vers 11. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ich möchte schließen, obwohl es nur einige Stationen unseres Lebens sein mögen, die ich heute angesprochen habe. Jedoch ist es wunderbar, im Reich Gottes überhaupt dazu zu gehören und zu laufen. Es tut gut, eine Hoffnung zu haben auf ein erfülltes, besseres und ewig andauerndes Leben in seiner Herrlichkeit. Sein Heiliger Geist möge uns immer mehr von seiner Erkenntnis, Weisheit und vor allen Dingen der Liebe schenken, damit wir unsere Aufgaben gewissenhaft ausführen können, unser Glaube immer mehr wachsen kann, wir den Gefahren des Bösen ausweichen oder entgegentreten können und wir ein Leben lang bei allen Widerständen für den Herrn Jesus Christus brennen. Abschließend möchte ich noch einen Text aus dem Römerbrief lesen, der alles zusammenfasst und unsere Aufgaben im Reich Gottes klar definiert. Wenn wir so leben können und wollen, dann haben wir ein Leben voller Glück gewählt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich wünsche uns allen und mir persönlich, dass wir so leben und damit ein Zeugnis vor der Welt sind, welches die Menschen, die noch draußen stehen, anspricht. Möge der Herr es schenken, dass sie in der jetzigen Gnadenzeit von Christus und seiner Gnade erreicht werden und Ja sagen zu einem glücklichen Weg mit Hindernissen.